Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, freue mich, wieder mal mit euch hier Gottesdienst feiern zu können. Als ehemaliger Pastor der FEG Bruchsal, ja, wir haben einen Nachfolger, da bin ich sehr froh drüber. Ich habe den Rücken frei und bin heute gerne zu euch hergefahren. Beim Überlegen, beim Beten, was könnte ich denn für eine Predigt auswählen, nochmal überarbeiten, was könnte denn aktuell sein, bin ich beim Thema Hücke-Mentalität hängen geblieben. Die erste Folie könnte man einfliegen. Soziologen sprechen derzeit davon, dass wir Deutschen uns eine Hücke-Mentalität angewöhnt hätten. Manche kennen den Begriff, manche nicht. Hat mit Dänemark zu tun und heute Abend will Dänemark Europameister werden im Handball, aber auch wir. Ein dänischer Begriff. Eigentlich ist Hygge eine Lebensart der Dänen. Und zwar geht es bei diesem Lifestyle darum, den Alltag so auf Distanz zu halten, dass seine stressigen Elemente nicht überhand gewinnen. Das hat mit Möbel zu tun, mit Einrichtungsgegenständen, so dass man sich die eigene Wohnung sehr angenehm gestaltet und Abstand findet zu den alltäglichen Herausforderungen. Soziologen warnen jedoch davor, dass wir diesen Begriff falsch verstanden haben in Deutschland, dass wir diesen Begriff verdeutschen und anders füllen. Wir würden ihn uminterpretieren, so dass wir als Folge in unser Privatleben abtauchen und uns darin richtiggehend verstecken und verschanzen. Es sei zu beobachten, dass breite Teile der Bevölkerung sich vom gesellschaftspolitischen Leben abwenden und sich richtiggehend davor abschotten. Ich will nichts mehr mitkriegen von dem, was so läuft, sondern diese Vollpfosten da oben, denen ich sowieso nicht vertrauen kann, tun und lassen, was sie wollen. Mich geht das nichts mehr an. Ich spitze das jetzt etwas zu. Man kommt sehr wohl noch der beruflichen Pflicht nach, aber ansonsten ziehe sich die Masse der Deutschen aus Politikverdrossenheit zurück. Man tut sich das einfach nicht mehr an, auch nicht Nachrichten zu hören. Denn in den letzten Jahren hätten sich mehr und mehr Gründe angestaut, weshalb man sich von der kleinen und großen Politik resigniert abwende. Das Vertrauen fehle, die Hoffnung sei verschwunden. Und überdies ist unsere Gesellschaft schmerzlich gespalten. Das kriegt ja jeder von uns mit. Die Pole liegen weit auseinander. Es gibt allergrößte Herausforderungen, aber wie wir alle wahrgenommen haben, auf allen Ebenen gibt es sehr wenig sachliche Debatten. Und stattdessen wird dem Gegenüber allzu gerne die Kompetenz und auch die hilfreiche Gesinnung abgesprochen. Soziologen berichten, dass man deshalb dem ganzen Treiben lieber freien Lauf lasse, stattdessen seine Ruhe suche, seine vermeintliche Sicherheit. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, das ist nichts Neues, diese Haltung. Wir lesen von den ersten Generationen nach Josua, der das Volk Gottes nach Kanaan geführt hatte, dass sich die verschiedenen jüdischen Stämme inzwischen zerstritten hatten. Die waren ins Land Kanaan gekommen, mussten jetzt was aufbauen und jeder hat an seins gedacht. Man hat sich nicht mehr um den anderen gekümmert. Jeder Familienclan lebte für sich. Jeder für sich hatte Angst, zu kurz zu kommen. Keiner gönnte dem anderen was. Jetzt musste man erstmal für sich sorgen, erstmal was aufbauen. Hinzu kam, dass circa 150 Jahre nachdem Josua verstorben war, die nun lebende Generation längst vergessen hatte, was sie ihrem Befreiergott Jahwe damals beim Auszug aus Ägypten verdankten. also 150 Jahre nach dem Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten. Hatte man vergessen, was da alles so passiert war. Er war es doch, der sie durch Wunder und Zeichen aus der ägyptischen Versklavung in die Freiheit geführt hatte. Und er hatte ihnen bereits durch Mose klipp und klar gesagt, dass sie nur im Vertrauen auf seine gute Begleitung mutig den Herausforderungen begegnen könnten. Und Mose hatte ihnen eingeschärft, dass sie nur im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes auch in den Grenzen der Freiheit unterwegs sein könnten. Sie sollten sich deshalb vor Ort in Kanaan nicht mit den anzutreffenden Kulturen vermischen, denn dieser Lifestyle würde ihren Glauben aushöhlen und ihre Werte austauschen. Aber sie hatten sich inzwischen in allen Belangen des gesellschaftlichen Lebens an der Lebensweise der sie umgebenden Völker infiziert. Man muss sich das mal vorstellen, durch die Opfer ihrer Früchte und vor allem, was so abscheulich war, durch das Opfer des erstgeborenen Kindes, was man dem Fruchtbarkeitsgott Baal opferte, hat man versucht, diesen gnädig zu stimmen, damit man reichlich Ernten einfahren könnte. Man war also in der damaligen Kultur, die man angetroffen hatte vor Ort, aufgegangen. Man war nicht mehr fremd, sondern jetzt gehörte man dazu. Man war im Mainstream aufgegangen. Und die Bibel berichtet, dass die Juden damals für ihre Anpassung einen hohen Preis bezahlen mussten. Das kann man nicht eins zu eins aufs Neue Testament übertragen, wir sind im Alten Testament. Denn Jahwe drängt sich ja nicht auf, auch heute nicht. Und er zwingt niemanden. Jahwe ist ein Gentleman oder wie ein Gentleman, der sich auch, wenn gewünscht, zurückzieht. Und deshalb waren die einzelnen jüdischen Clans inzwischen sich selbst und den machtpolitischen Bestrebungen ihrer Zeit derart ausgeliefert, dass sie sich um ihrer Sicherheit willen verstecken mussten. Und davon lesen wir jetzt nach dieser Hinführung im Richterbuch, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Wer mitlesen möchte, ich lese uns vor aus diesem geschichtlichen Bericht, aus der leicht verständlichen Hoffnung für alle. Ich lese ja Verse 1 bis 10. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie ein wie Heuschrecken über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend, als sie zum Herrn um Hilfe schrien. Da sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Vers 10. Damals sagte ich zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, die in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Wenn wir gleich die nächsten zwei Verse lesen, wird deutlich, Gott gibt trotz allem, trotz diesem Gericht, trotz dieser Zulassung sein Volk nicht preis. Er gibt es nicht verloren. So lese ich uns aus diesem Kapitel die Verse 11 und 12. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abiesa. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen, da müssen wir gut aufpassen, wo er Weizen drosch, in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Der Engel des Herrn hat Gideon in seinem Versteck in der Kelter, in der Weinkelter, im Keller, in seiner Komfortzone, könnte man heute neudeutsch sagen, aufgesucht. Zum Verständnis, der Engel des Herrn spricht hier wie Gott. Er identifiziert sich mit Gott. Das ist kein irgendwelcher Engel, sondern es ist der Engel des Herrn. Er führt die Zuständigkeiten von Gott aus. Es ist die Erscheinung Gottes, des unsichtbaren Gottes, in physischer Form im Alten Testament auf der Erde. Die Erscheinungen des Engels des Herrn hören entsprechend im Neuen Testament mit der Ankunft Jesu, mit der Fleischwerdung Gottes auf. Und bevor Gott in Jesus Christus Mensch wurde, handelte er also zuvor in seiner himmlischen Existenzweise bereits durch Jesus, den Sohn Gottes, in unserer Zeit. Hier war Jesus am Werk. Jesus begegnet hier Gideon. Er suchte Gideon auf in seinem Versteck. Und genauso will der Auferstandene Jesus auch heute seine Leute aus ihrer, aus unserer Verschanzung, unserem Hücke-Dasein rausholen. Hücke ist ein neuer Begriff. Es gab um 1815 rum schon mal so einen Stil, wie man sich alles einrichtete. Das war die Biedermeierzeit. Ihr kennt das noch, ne? Wunderschöne Tassen, wunderschöne Dinge, Einrichtungsgegenstände, wunderschön geschwungen, nicht nur sinnvoll, sondern einfach nur schön. Die Leute haben sich aus diesem furchtbaren Alltag, weil die Politiker ihrer Meinung nach alles versemmelt haben, man hat sich zurückgezogen, hat sich schön gemacht. Heute nennt man das Hücke, nicht Biedermeier, sondern Hücke. Die Mentalität, ein und dasselbe, ein Synonym. Gideon, damals noch früher, war in der Kelter, hat sich dort versteckt, Gott hat ihn aufgesucht und hat zu ihm gesagt, versteck dich nicht. Das ist schon viel zu weit. Versteck dich nicht. Und auch gilt uns dieser Aufruf heute, weder im Kleinen noch im Großen. Und vielleicht hat Gott jemanden unter euch im Blick, der vielleicht sogar an einem ganz großen Rad drehen sollte. Also erstmal versteckte sich Gideon. Im 6. Kapitel des Richterbuches wird beschrieben, wie diese jährlichen Plünderungen durch die Midianiter vor sich gegangen waren. Und ironischerweise war das ein Brudervolk. Es waren Nachfahren desselben Stammvaters des jüdischen Volkes, nämlich Abraham. Das Volk Israel selbst stammte ja von Abrahams Sohn Isaak ab, den ihm Sarah geboren hatte. Und die Midianiter hingegen stammten vom Sohn der zweiten Hauptfrau Abrahams, der Ketura, ab. Dieser hieß Midian. Und seine Nachfahren, die Midianiter, lebten in der Wüste und nicht in Kanaan. Und die verstanden es besonders gut, Kamele zu züchten, zu zähmen und zu nutzen. Und deshalb konnten sie unverhofft über fremde Völker herfallen und diese ausplündern. Und jedes Jahr aufs Neue überfielen sie sogar die mit ihnen Verwandten, zersplitterten Stämme und Sippen Israels und nahmen ihnen alles weg, was sie sich übers Jahr erarbeitet hatten. Und deshalb hatten diese sich zum eigenen Schutz inzwischen in abgelegene Flusstäler, in Höhlen in den Bergen verschanzt und waren total verarmt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob euch das bewusst ist, auch euren Vorfahren hier erging es am Ende des 17. Jahrhunderts ganz so ähnlich. Denn nachdem Lieselotte von der Pfalz verstorben ist, eine Schwester des damaligen französischen Königs, Ludwig des 14., hat er gesagt, ich möchte die Mitgift von Lieselotte zurückhaben, und der Markgraf von Baden, der sogenannte Türken-Louis, der die Moslems bei Wien zurückgeschlagen hat, sonst wären wir hier wahrscheinlich islamisch. Also dieser Markgraf von Baden, der hat gesagt, nichts da, wir geben diese Pfalz, sagt man, also diese Mitgift, die Schwester vom französischen König geerbt bekommen hatte. Er hat es nicht zurückgegeben. Er wollte Baden und Teile der Pfalz behalten, der Markgraf von Baden. Aber der französische König wollte eben diese Ländereien zurück wegen den Steuern. Und weil er sie nicht zurückbekommen hat, hat er am Ende des 17. Jahrhunderts hier die Gegend, aber auch besonders in der Rheinebene, angefangen von Straßburg hoch nach Speyer, Mannheim, aber auch bis hierher Städte und Dörfer jährlich ausgeraubt. Er hat sich genommen, der französische König, was ihm zustand. Wenn ihr die Steuern nicht freiwillig bezahlt, dann hole ich mir, was mir zusteht. Kennt ihr die Eppinger Linien? Sagt euch das was? Eppinger Linien? Betrifft euch hier. Und deshalb können auch die Badener und die Schwaben nicht so richtig miteinander. Also ich bin Badener. Also der Markgraf von Baden, der Türken-Louis, hat dann, um sich zu schützen, von Pforzheim hoch bis zu euch, mehr nach Moosbach hoch, eine Linie gebaut, einen Verteidigungswall, den man heute noch nachgebaut auf dem Ottilienberg bei Eppingen, wo man Reste anschauen kann, da ist auch ein Turm gebaut worden. Solche Wehrtürme wurden auf diesen Wällen dann immer wieder aufgebaut, um schauen zu können, ob die Franzosen zum Plündern kommen, um sie zurückzuschlagen. Jetzt musste die Bevölkerung also um 1695 bis ungefähr 1698, das waren dann die sogenannten Tschanzer, helfen, diesen Wall aufzubauen. Und der war 1698 fertig, aber die Badener, die davor waren, vor diesem Wall, waren weiterhin den Franzosen, den Plünderungen ausgesetzt. Aber die Schwaben hinten dran, die hatten es gut, die waren verschanzt. Also so wurden auch in unserer Gegend hier die Einheimischen geplündert. Und so ging es dem Volk Israel damals mit den Midianitern. Könnt ihr also in Eppingen, bei Eppingen, Ottilienberg, da kann man noch schön wandern, da ist das alles so ein Stück nachgebaut, kann man da mal nachlesen oder googeln. Und das sind Zeiten gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Speyer oder Mannheim gebrandschatzt, da blieb nicht mehr viel übrig. Nicht nur einmal. Aber die Familie Gideons hatte unter dramatischen Umständen eben jetzt auch gerade geerntet. Und man wollte das behalten, was man geerntet hat. Und deshalb hat er im Keller, im Weinkeller unterirdisch den Dreschflegel geschwungen, muss man sich mal vorstellen. Auf dem Dreschplatz frei, da wo der Wind geht, da hat man das normalerweise gemacht, da ging das leicht von der Hand. Dort hätte man den Dreschflegel nehmen können, die Körner ausdreschen, und anschließend hätte man mit der Gabel die Halme hochgeworfen, also im Freien. Der Wind hätte die Halme und die Spreu mitgenommen, die Körner wären gerade wieder runtergefallen, die hätte man dann einsammeln können. Jetzt musste Gideon diese zusammengebundenen Gaben in den Keller tragen, um sie dort ohne Hilfe des Windes zu dreschen. Was für umständliche und was für eine staubige Arbeit. Das hat sicher keinen Spaß gemacht. Da waren sicher die Augen, die Nasen, die Ohren, der Hals mit Staub zu. Und der Name des Heimatortes hier, den wir gelesen haben von Gideon, steht für die Lebensumstände Ophra. Ophra bedeutet Staub oder staubiger Ort. Der Ort steht für die damalige, für das damalige Lebensgefühl. Es war ein Elend für die Juden. Und überdies empfand Gideon, dass Jahwe ihm und seinem Volk den Rücken zugekehrt habe. Die Lebensumstände machten das ja deutlich in seinen Augen. Vers 13, Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Wir sehen hier einen Gideon, dem war es nicht zum Kämpfen zumute. Der Engel des Herrn sagt, du bist ein Kämpfer, und Gideon sagt, ich habe null Mut und ich fühle mich Gott verlassen. Er zweifelt an der Treue Gottes. Er beobachtete die Gottverlassenheit seiner Zeit. Keine Spur von Gottes Wirken. Nichts zu sehen von den Wundern im Zusammenhang des Auszugs aus Ägypten. Und er klagt, weil Gott seiner Meinung nach nichts unternehme. Er fühlte sich den Midianitern, den Lebensumständen, hilflos ausgeliefert. Die Angst ums nackte Überleben hat ihn geprägt. Und er sieht keinen Ausweg. Und er kann keine Perspektive erkennen. Sich so gut es eben geht zu verschanzen, das war das Motto. Und eigentlich ist die soziologische Beschreibung unserer Zeit, unsere Hüge-Mentalität, mit der damaligen lebensbedrohlichen Situation nicht so ganz passend. Das ist wie so eine Schönfärberei, ne? Ist ein euphemistischer Ausdruck. Denn Gideon und seine Zeitgenossen konnten sich nicht wie wir ins private Kuschelheim zurückziehen, sondern mussten unter primitivsten Bedingungen in ihren Drecklöchern um ihr Leben kämpfen. Aber auch wenn unsere heutigen Lebensumstände nicht zu vergleichen sind, vielleicht empfindest du, ich empfinde das irgendwie schon so, vielleicht empfinden wir derzeit auch so ein gewisses staubiges Lebensgefühl. Vielleicht hast du, so wie ich auch, ein mulmiges Lebensgefühl. Fühlst du in Bezug auf die vielen gesellschaftspolitischen Herausforderungen und der ganz aktuell anstehenden Landtagswahl auch nicht eine gewisse Ohnmacht? Ich werde keinen politischen Vortrag hier halten, keine Angst. Aber wir finden die Bibel sehr alltagstauglich. Deshalb das Thema heute. Ich frage mich schon, welche politischen Kräfte sind denn in der Lage, die wirklich existenziellen Herausforderungen, die anstehen, zu bewältigen? Wir erleben, wie gesagt, eine extrem aufgeheizte und unsachliche Polarisierung in Politik und Gesellschaft. Und ich frage mich oft, welchen Informationen kann ich überhaupt Glauben schenken? Tatsächlich schaue ich nur noch selten Nachrichten. Und die Mehrheit der Bundesbürger schaut kaum noch Nachrichten. Man zieht sich eher resigniert ins Privatleben zurück. Wir haben uns eine Hüge-Mentalität angewöhnt. Trendforscher beschreiben unsere Gesellschaft in großen Teilen orientierungslos. Und warum? Professor Holthaus, Rektor der FTH Gießen, er hat es in einem Vortrag so formuliert: Weil wir Gott aus den Augen verloren haben, seien wir orientierungslos geworden. Also ohne Gottesfurcht wüssten wir nicht mehr, wann zum Beispiel menschliches Leben beginne. Wir wüssten deshalb auch nicht mehr, was einen Menschen wertvoll mache, weil wir als zunehmend säkularisierte Gesellschaft vergessen hätten, dass wir als Menschen eben Ebenbilder Gottes seien. Und liebe Gemeinde, liebe Gäste, beginnt unsere Gottes-Ebenbildlichkeit nach dem jüdisch-christlichen Menschenbild nicht mit der Zeugung, also der Verschmelzung einer Ei- und Samenzelle? Früher staunte man gottesfürchtig über dieses Wunder des Lebens. Psalm 139, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt und so weiter. Welches Wunder! Und diese gottgeschenkte Menschenwürde kann aus christlicher Sicht einem Menschen gar nicht entzogen werden. Aus christlicher Sicht. Ob ungeboren oder krank, erfolgreich oder entstellt oder dement. Aber ohne diesen Anker des Glaubens kommt man auf ganz andere Folgerungen. Und eine vom Deutschen Bundestag eingesetzte Expertenkommission hat letztes Jahr empfohlen, die Rechtmäßigkeit und Straflosigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen nicht nur in der Frühphase, sondern dann noch weit nach der 12. Woche, meine ich, sicherzustellen. Es ist jetzt legal, weil das vorher ist ja kein Leben. So hat man das definiert. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig informiert, ist das vor der 12. Woche oder danach, vielleicht weiß es jemand besser. Aber auf jeden Fall, vorgeburtliches Leben in der Frühphase wird nicht mehr als Leben definiert. Wie ist es mit Senioren, die sich mal irgendwann nicht mehr selber versorgen können? Man hat gesagt, so ein Kind, wenn das geboren wird, kann es sich noch nicht versorgen. Wenn ein Senior später Hilfe braucht, kann man den genauso wegschaffen? Nach dieser Definition steigen viele, viele Fragen auf, die offen sind. Gestern habe ich von einem Problemwolf gelesen, der sein Revier in der Hornisgrinde hat, Nordschwarzwald. Wölfe sind jetzt ins Jagdgesetz aufgenommen worden. Jetzt hat eine Naturschutzinitiative ein Begehren eingebracht, einen Eilantrag, weil dieser Wolf sollte abgeschossen werden, weil er sich dem Menschen nähert, weil er gefährlich wurde. Und jetzt hat der Eilantrag Erfolg gehabt, man darf ihn nicht abschießen. Wölfe sind, so, da lehne ich mich jetzt mal raus, bei uns besser geschützt als vorgeburtliches Leben. Ich finde das, und das sage ich ganz offen, eine Schande. Das ist unsere Gesellschaft. Und das alles und noch viel mehr ist Deutschland, liebe Glaubensgeschwister. Ich finde das atemberaubend schräg. Eine orientierungslose, polarisierte und überforderte Gesellschaft. Und liebe Gemeinde, weil wir Christen uns zur Beantwortung der heutigen Fragen an Gottes Wort orientieren, fühle ich mich oft wie Falschgeld, wie aus dem letzten Jahrtausend. Irgendwie scheine ich nicht mehr in diese Welt zu passen. Geht's euch vielleicht ähnlich? Also doch am besten abtauchen wie Gideon, resigniert auf Gottes Welt warten, von der wir gerade gesungen haben? Ich könnte ohne diese Hoffnung nicht leben. Trotzdem lebe ich im Hier und Heute mit beiden Füßen. Auf dem Weg in die himmlische Heimat, auf die ich zulebe, haben wir hier aber noch eine Aufgabe. Und wie gut, dass Gott Gideon in seinem Versteck beauftragt hat. Ich lese uns vor ab Vers 14. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete, ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst. Aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. Ich bin in Kapitel 6, Vers 18. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Terebinte und bot es dem Engel an. Doch der Engel sagte zu ihm, nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief: Herr, ich muss sterben, denn ich habe deinen Engel mit eigenen Augen gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich schenke dir Glück und Frieden. Und Gideon baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist Friede. Jetzt ist Gideon in einen Gesprächsprozess hineingekommen. Die Namen Engel des Herrn oder auch Jahwe stehen hier, wie gesagt, als Synonyme. Und Gott selbst geht auf Gideons Bedenken und Bitten ein, bis dieser nicht mehr auf die eigenen Möglichkeiten achtet, sondern mit Gottes mächtiger Begleitung rechnen kann. Und letztlich wird Gideon durch ein Wunder überzeugt, dass er von Gott beauftragt sei. Und als der Engel des Herrn das von Gideon gebrachte Fleisch und Brot durch eine Feuerflamme verzehrt, fällt Gideon überwältigt auf sein Angesicht, nicht auf den Rücken in Trance, sondern im vollen Bewusstsein beugt er sich nach vorne in Demut kniend und betet an. Und voller Ehrfurcht, weil er wie einst Mose am brennenden Dornbusch durch den Engel des Herrn, dem heiligen Gott selber begegnet war. Und Jahwe spricht seinem aufgewühlten, verängstigten Herzen seinen Frieden, seinen Shalom zu. Bevor Gideon den ersten Schritt machen sollte seines Auftrages, feiert er mit einem Altar den Frieden, den Gott stiftet. Und für uns Jesus-Nachfolger ist dieser Friede, den Gott uns in Jesus schenkt, durch den Fleischgewordenen, durch den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Jesus, die Grundlage: Wir sind mit Gott versöhnt durch Jesu Opfer. Und trotzdem verschanzen wir uns zu gerne, so ähnlich wie Gideon. Wir ziehen uns ins fromme Leben der Gemeinde zurück oder ins Private. Hat uns der Auftrag, den schon der Prophet Jeremia einst an das in der Verbannung lebende Volk Israel richtete, nichts mehr zu sagen? Ihr kennt diesen Vers aus Jeremia 29, Vers 7. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Israel war deportiert, sie waren in der Fremde. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Ich bin überzeugt, es ist nicht vorrangig unsere Aufgabe, gesellschaftspolitisch uns einzusetzen. Aber wir sind, so wie das Volk Israels damals auch, noch nicht zu Hause in Gottes neuer Welt. Wir sind noch unterwegs. Im Hier und Heute fühlen wir uns zwar fremd, so wie Israel damals in der Verbannung auch. Aber ihr Auftrag war, dort das Leben als Juden mitzugestalten und die sie umgebende Gesellschaft zum Wohle aller mitzuprägen. Und so beauftragt Jesus uns als Einzelperson, aber auch als Gemeinde, uns Licht und Salz zu sein. Jeder von uns ist berufen, Gottes Liebe und Hoffnung und Leben erhaltendes und bewahrendes in die sterbende und vom Tod gekennzeichnete Gesellschaft einzubringen. Als Christen sind wir Staatsbürger und sollten uns nicht wegducken und aus dem Privatversteck heraus über die Politiker schimpfen, sondern wir sollen die Gesellschaft zum Guten und zum Nutzen aller mitprägen. Wir sollen keinen Gottesstaat anstreben, sondern wir sind unterwegs in unsere himmlische Heimat und wir leben alttestamentlich formuliert im System Babylon. Wir sind nicht zu Hause, so wie die Juden in der Verbannung waren. Und ich frage mich, und ich frage dich, wenn wir uns dabei wie Gideon damals verstecken und nicht unseren demokratischen Möglichkeiten nachkommen, sondern passiv über uns ergehen lassen, machen wir uns da nicht an der Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft schuldig? Gideon beginnt zu handeln. Ich mute euch noch ein paar Verse vor. Richter Kapitel 6, Vers 25. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das 2. Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götzenstatue der Aschera um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz der Statue darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Mal schnell gucken. Bis Vers 32. Gideon nahm 10 seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen und die Statue der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. »Wer hat das getan?« fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn Joaschs, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch: »Liefere uns den Sohn aus, er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatue umgehauen.« Joasch antwortete den Versammelten: »Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist.« Und weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerub-Baal. Das heißt, Baal soll sich an ihm rächen. Er baut, der Gideon, zur Erinnerung an einen Altar, um den Frieden Gottes zu feiern. Und die Versöhnung Gottes in Jesus Christus, das muss unsere Basis bleiben. Das Evangelium zu verkünden, das den Menschen aus seiner Gottverlassenheit rettet, das ist und sollte die Hauptaufgabe bleiben. Aber dann ist Gideon offen für den nächsten Schritt, für den Auftrag, den er von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat. Er zerstört ganz offensiv den Altar Baals, die dazugehörige Götzenstatue. Und er opfert seine eigene Zukunft, indem er sein Arbeitstier auf den Altar legt. Und jetzt als alttestamentlicher Richter hat er einen neuen Lebensinhalt. Er verabschiedet sich vom Pflug. Er ist bereit für das Richteramt, zu dem Gott ihn berufen hat. Und mit diesem Opfer sorgt er für Eindeutigkeit und zugleich für Widerspruch seiner Zeitgenossen. Jetzt beginnt eine aufregende Zeit, in der er ganz auf Gottes Bewahrung und Unterstützung angewiesen ist. Er hat zwar Frieden mit Gott, aber Zoff mit der Welt, weil er ihr widerspricht. Und liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gott hat Gideon aus seinem Versteck geholt, ihn beauftragt und ihm seinen Beistand zugesprochen. Und Gideon hat angefangen zu handeln. Was kann das jetzt für mich und dich bedeuten? Eben kein Rückzug oder kein Rückzug in meine heile, fromme Welt. Titus schreibt uns in Kapitel 3, Vers 1, erinnere die Christen daran, dass sie sich den Regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen kann das sicherlich bedeuten, dass man sich erstmal eingehend und gründlich informiert. Und ich weiß, das macht, weil wir oft einseitig und manipulierend informiert werden, das macht Mühe. Es geht letztlich um die Frage, wen kannst du beauftragen? Und nimm doch als von Gott beauftragter Staatsbürger deine demokratischen Möglichkeiten wahr, auch wenn du dich als Fremder, der unterwegs ist in die himmlische Heimat, identifizierst. Und wir Christen sind herausgefordert, uns zu engagieren, im Kleinen, im Großen, vielleicht privat oder als Gemeinde, in einem sozialen Projekt. Denk doch auch noch an Daniel, den Propheten. Er war auf politischer Ebene unterwegs, aber er hat dabei weder Gottes Wort noch von der ihn umgebenden Gesellschaft hat er sich zurückgezogen. Er blieb an Gottes Wort und hat damit sein politisches Wirken in einer fremden Gesellschaft geprägt. Daniel. Er blieb Gott und er blieb dem Staat loyal. Und besonders in der Politik braucht es gottesfürchtige Menschen, die sich für die Gesellschaft in Verantwortung vor Gott engagieren. Und vielleicht bist du, vielleicht ist jemand von uns, von den Jüngeren auch, schon am Überlegen, ob man sich politisch engagieren sollte. Liebe Gemeinde, ich muss mich da selber an der Nase fassen. Wir sind aufgefordert, für die gewählten Verantwortungsträger zu beten. 1. Timotheus 2, Vers 2. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Nein, ich kann und will keine Wahlempfehlung geben, aber Gottes Wort hinterfragt uns und beauftragt uns Hügelmentalität? Nein, stattdessen versteck dich nicht. Ich finde, dieses Thema ist ein richtiges Dilemma. Und Peter Strauchs Lied, das wir jetzt singen, es heißt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, will uns dabei ermutigen. Lasst es uns in aller Ernüchterung, bei allem Realismus, hoffnungsvoll singen. Danke fürs Zuhören. Amen. Amen.